die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Dominik Rolli. Das Bundesgericht hat das Urteil gegen den israelisch-französischen Bergbauunternehmer Benny Steinmetz bestätigt. Die Vorinstanz hatte Steinmetz wegen Bestechung fremder Amtsträger zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem hatte die Vorinstanz eine Schadenersatzzahlung von 50 Millionen Franken angeordnet. Da gab das Bundesgericht der Beschwerde von Steinmetz recht. Die Höhe des Schadenersatzes muss jetzt neu definiert werden. Die Straftaten von Steinmetz gehen auf die Jahre 2006 bis 2012 zurück. Es ging dabei um Schürfrechte von Eisenerzlagerstätten in Guinea. Benny Steinmetz soll einer Ehefrau des guineischen Präsidenten mehrere Millionen Dollar gezahlt haben. Die Stadt Zürich will nun doch kein Containerdorf für Asylsuchende auf dem Hartturm-Areal bauen. Weil dort ein Stadion geplant ist, wäre die Nutzungsdauer begrenzt und die Kosten zu hoch, schreibt die Stadt zur Begründung. Die Idee war zuvor schon bei Anwohnerinnen und Anwohnern auf Widerstand gestoßen. Diese wies das zuständige Gericht aber ab und gab der Stadt die Baubewilligung für das Containerdorf. Nationalratspräsidentin Maya Riniker wird nächste Woche Japan besuchen. Im Zentrum der Reise steht laut einer Mitteilung der Parlamentsdienste die Pflege der bilateralen Beziehungen zwischen Japan und der Schweiz. Diese bestehen seit über 60 Jahren. Riniker und ihre Delegation werden während ihres Aufenthaltes die Städte Tokio, Kyoto und Osaka besuchen. Und auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit dem Präsidenten des japanischen Unterhauses sowie mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Ministerien. Zum Abschluss ihres Besuches nimmt Riniker an der Eröffnung der Weltausstellung in Osaka teil und wird dort den Schweizer Pavillon einweihen. In den USA ist offenbar der Chef des Geheimdienstes NSA entlassen worden. Das melden diverse Medien. Timothy Haw war erst vor einem Jahr zum Chef des NSA ernannt worden. Warum er von der Trump-Regierung nun gefeuert wird, ist nicht klar. Der NSA ist einer der größten Geheimdienste in den USA. Er ist zuständig für die Überwachung von elektronischer Kommunikation. Kritik kam von Demokraten im Repräsentantenhaus. Die Entlassung des NSA-Chefs gefährde die Sicherheit des ganzen Landes, sagte der demokratische Abgeordnete Jim Himes. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 11.910 Punkten, 3% im Minus. Der Euro wird zu 93,92 gehandelt, der Dollar zu 85,52. Und das Wetter heute und morgen ist es sonnig und am Nachmittag gibt es jeweils 20 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Patrick Seiler.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
My car. Yes, you. your friend. Oh,
Mittag ist das, 11 Minuten nach der 12.
SRF 1.
Und am Mikrofon wünscht euch der Stefan Siegenthaler guten, wenn es hoffentlich jetzt gerade etwas zu essen gibt bei euch. Und man kann sich ja im Leben so über vieles Sorgen machen, aber über das Wetter aktuell nicht. Auch dann, wenn man gerne Sonnenschein hat, das sieht also in den nächsten paar Tagen keinem gut aus. Bis und mit Mittwoch, soweit geht die Prognose von SRF Meteo, jeden Tag viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Aber es hat auch wirklich dafte Symbol. Wo und wenn und was die bedeuten, das besprechen wir im Meteo auf die 20 ab. Und das ist die Madonna. Take a bow.
Take a bow, the night is over. This masquerade is getting older. Lights are low, the curtain's down. There's no one here. Say your lines, but do you feel them? What you say when there's no one around? Watching you, watching me. One lonely star.
I don't know who you are.
I've always been in love with you.
Breaking my heart,
hide behind your smile. All the world loves a clown. Wish you well, I cannot stay. You deserve an award for the role that you play. You're one lonely star.
with my heart. I've always been in love with you. Yes, you've always known. You took my life for granted. Why? Oh, why? This show is over. Say goodbye.
No, non perdetelo il tempo, ragazzi. E poi tanto quanto si crede, date anche molto a chi ve lo chiede. Dopo domenica e lunedì vanno le nuvole coi giorni di ieri. Guardale bene e saprai chi è. Lasciala andare la gioia che hai. Un giorno forse la ritroverai. Camminano le ore, non si fermano i minuti, se ne va. È la vita che se ne va, se ne va. Di domani nessuno lo sa. Dopo domenica e lunedì, no, non perdiamolo il tempo, ragazzi. E poi tanto quanto pensate, dopo l'inverno arriva l'estate, e di domani nessuno lo sa. Fermano i minuti, se ne va. È la vita che se ne va, se ne va. Dura solo il tempo di un gioco, se ne va. Non sprecate le insulti da poco, se ne va. Domani nessuno lo sa, non si fermano i minuti. Dopo domenica e lunedì. Fermano i minuti, di domani nessuno lo sa. Dopo domenica e lunedì, no, non perdetelo il tempo, ragazzi. Non è poi tanto quanto si crede, non è da tutti catturare la vita. Non disprezzate chi non ce la fa. Vanno le nuvole coi giorni di ieri. Guardare bene e saprai chi è. È così facile la giovinezza. Non consumatela nella tristezza. Dopo domenica e lunedì.
Angelo Branduardi auf SRF 1, domenica e lunedì. Sonne, Sonne und nochmal Sonne steht auf dem Programm. Das Einzige, was jetzt mich noch wundern nimmt, wenn es um das Wetter geht, warum haben wir an diesem Wochenende im Norden noch so um die 20 Grad und nächste Woche nur noch 13 bis 15? Das erfahren wir jetzt gerade von Mauro Herrmann.
SRF Meteo. April macht, was er will, aber aktuell, Mauro, muss man sagen, macht er nur etwas.
Ja, er ist erstaunlich beständig, der April, und er will, glaube ich, hauptsächlich sonniges und auch trockenes Wetter. Und so geht es heute Nachmittag noch auf gut 20 Grad rauf. Nordwestschweiz, Rhonetal und Tessin sind Regionen, die wärmer werden können mit bis zu 23 Grad. Und das Gleiche gilt auch gerade noch für morgen. Höchstwert von 19 bis 23 Grad und dazu nur eine schwache Brise. Sache Temperaturen ist aber noch der Bodenfrost erwähnenswert. In der Nacht auf morgen sinkt die Temperatur in Bodennähe wieder verbreitet unter 0 Grad. Auf 2 Meter Höhe ist es auch kalt, und immer tief stört man morgen um 3 Grad. Es sind aber sonnige Tage heute wie auch morgen mit ein paar Quellwolken, heute vor allem am Alpen-Südhang. Morgen dann zusätzlich auch über dem Jura oder den Voralpen. Ein kleines Detail noch. Morgen Abend, da ziehen dann am Abend aus Nordosten auch grössere Wolkenfelder auf. Die verdecken die Sonne aber noch nicht gross, sondern können dann eher den Sonnenuntergang vielleicht noch ein bisschen farbiger gestalten.
Sind das die Wolken, die auch die kühleren Temperaturen bringen?
Ja, sie gehören zu einer Kaltfront, genau. Die Kaltfront ist aber nicht allzu spektakulär. Die bringt nämlich am Sonntagmorgen nur ganz lokal ein bisschen Tropfen oder ein paar Flocken, so in den zentralen oder östlichen Bergen, wenn überhaupt. An vielen Orten ist dann aber der Sonntag noch ein paar Wolkenreste einfach wieder sonnig. Länger verdeckt wird die Sonne zum Teil in der Zentral- und Ostschweiz, wie auch Nordbünden, da vor allem entlang am Alpen-Nordhang. Aber eben deutlich bemerkbarer macht sich die Kaltfront an den Temperaturen. Am Sonntag, da haben wir dann nur noch so 10 bis 15 Grad im Flachland und dazu wird auch die Brise wieder stärker. Also gerade im Westen sind da auch Sturmböen möglich, drum Sonntag, also definitiv ein spürbar kälterer Tag als noch heute oder morgen. Im Süden, da gibt es dann in der Nacht auf den Sonntag mal so einen starken Nordföhnpfupf. Am zügigsten ist der im Nordtessin und Südbünden. Dort ist es dann auch meistens sonnig, eigentlich den ganzen Sonntag. Im Mittel- und Südtessin, dort suchen dann aber nach einem sonnigen Start am Laufe des Sonntags auch Wolken auf und gegen den Abend kann es lokal nass werden. Die Temperaturen, die bleiben im Süden aber noch auf dem höheren Niveau von etwa 19 Grad und da gilt dann gerade auch fürs Rhonetal.
Beise ist ja ein Thema und da gibt es ja schon Sachen, die man lieber hat im Leben. Ist denn die nächste Woche auch noch ein Thema?
Ja, sie wird zwar schwächer auf den Montag, bleibt aber Montag wie auch Dienstag immer noch mäßig. Im Flachland spürt man sie dann also vor allem am Nachmittag immer noch recht gut und auch die Höchstwerte bleiben eher auf dem Sonntagsniveau, also im Norden so 13, 14 Grad, innerhalbin ein bisschen wärmer. Zusätzlich in der Nacht auf dem Montag gibt es dann nicht nur Bodenfrost, sondern auch Luftfrost, also Temperaturen auf 2 Meter, auch bei etwa minus 2 Grad und wahrscheinlich auch der Dienstagmorgen dann nochmal leicht frostig. Was aber bleibt, ist das trockene und sonnige Wetter. Im Norden weiterhin keine grössere Wolken, schon gar keine Fronten mit Regen. Im Süden, da ist es ein bisschen hin und her, es zieht von Süden mal grössere Wolkenfelder auf, dann verschwindet es wieder. Im Moment sieht es so aus, dass am Montag und Dienstag am Vormittag die Wolken da sind und dann wieder verschwindet. Das Timing kann da aber noch ein bisschen ändern. Es wird aber auch dort ein bisschen weniger warm im Tessin, die Höchstwerte noch um 16 Grad in der neuen Woche.
Dankeschön, Mauro Hermann. Und alle Infos zum Wetter, ihr wisst, gibt es auch immer auf srf.ch/meteo oder in der SRF Meteo App. Leo Sawyer, der uns Richtung halb eins begleitet mit More Than I Can Say. Und schon weiterhin einen guten Freitagmittag. 7 Minuten, dann ist es halb eins. Why?
Die meiste Zeit bin ich ganz gut unterwegs. Ich komme früher auf meine Verhältnisse, meistens nicht schlecht schlag. Meistens checken ich ziemlich zügig, was durchgeht. Für die schwierigere Frau habe ich meistens schnell ein Ausrede parat. Meistens tut es mit guten Sachen, wie es ist. Und meistens finde ich es legitim. Meistens ist mir gleich an den Tisch. Und meistens bist du mit mir im Sinn. Meistens stehe ich mit beiden Stiefeln auf dem Teer. Mir fehlt meistens nichts zum Überleben. Meistens vermisse ich dich, nicht einmal mehr sehr. Weil das meiste, was kaputt ist gegangen, konnte ich klappen. Meistens tut es mir gut so, wie es ist. Und meistens finde ich es legitim. Meistens ist mir gleich, ob du bist. Und meistens bist du mir im Sinn. Wenn ich die Bücher sehe, vielleicht würde ich dich gar nicht bemerken in den Leuten. Manchmal würde ich dich am liebsten suchen, aber meistens mache ich es nicht. Meistens mache ich es nicht. Meistens denkt es mir gut, dass alles ist und meistens finde ich es legitim. Meistens ist mir gleich, ob du bist und meistens bist du mir im Sinn. Meistens denkst du wie gut es auch, wie es ist. Und meistens fing ich es legitim. Meistens ist mir gleich, ob du bist und meistens bist du mir im Sinn.
Sonne Blues von Zürich West und dann ist es 12:30, da gibt es Rendezvous und anschliessend das Tagesgespräch.
SRF Verkehrsinfo.
Von 12:29 Uhr der stockend aktuell in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Wettstein, daher Rückstau auf der A3 ab dem Euro Airport. Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, auf dem Westring ab Urdorf Nord und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard Richtung Süden 2 Kilometer Stau, 30 Minuten Wartezeit ab Wassen. Wir schauen unterwegs gute und vor allem sichere Fahrt.
12:30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Bonjour. Frühfranzösisch ist ein heißes politisches Eisen in der Deutschschweiz. Erst kürzlich in Appenzell Ausroden.
Monsieur le Président, kann man so sagen, oder? Oder vielleicht auch, wenn ich auf die Rechtsseite schaue, Monsieur le Landamann. Ob es ein französisches Wort gibt für Landamann, weiss ich nicht.
Frühfranzösisch auf dem Prüfstand. Wie fallen die Reaktionen in der Romandie aus? Unser Schwerpunkt. Gezerre um Grönland. Was bewirken die unverhohlenen Drohungen der USA? Es schweiße Dänemark und Grönland zusammen, sagt unser Korrespondent. Und zähe Frauen im Fußball. Die Trainerin der IB-Frauen Imke Wöbenhorst. Sie weiß genau, wer leidensfähiger ist.
Da ist ein Riesenunterschied, die Leidensbereitschaft. Wohin gehen Frauen wirklich? Sagen, jetzt Imke, einer geht noch, ein Lauf geht noch. Sagen die Männer schon, ah, das war auch schon ganz schön viel, Imke.
Imke Wübenhorst ist Gast im Tagesgespräch um 1. Verantwortlich heute für das Rendezvous ist Philipp Fontana. Im Studio begrüßt sie Radka Laubacher. Wir beginnen mit den Nachrichten des Vormittags und diese hat Dominik Rolli.
Bei den am Mittwoch angekündigten US-Zöllen auf Produkte aus aller Welt waren zwei wichtige Bereiche nicht betroffen, die Pharma- und die Halbleiterindustrie. Doch auch diese beiden Branchen müssen sich auf zusätzliche Zölle gefasst machen. Diese würden bald eingeführt, sagte Donald Trump vor Medienschaffenden an Bord des Präsidentenflugzeugs. Pharmazölle würden in einem Ausmaß eingeführt, wie man es noch nie vorher gesehen habe, sagte Trump. Und Zölle auf Chips würden schon sehr bald kommen. Aktien von Unternehmen in der Branche verloren nach Trumps Äußerungen an Wert. Sandoz, Novartis, Alcon, Straumann, Lonza, Roche und Sonova verloren bis zu 3,8%. Als Reaktion auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump verhängt China ebenfalls Zölle von 34% auf alle Waren aus den USA. Das gab das chinesische Finanzministerium bekannt. Die Zölle würden ab dem 10. April erhoben, hieß es. Auf praktisch alle Importe in die USA werden künftig Zölle fällig, wie Präsident Trump diese Woche angekündigt hat. Die Höhe der Zölle ist aber von Land zu Land unterschiedlich. Chinesische Waren will Trump mit 34% Zoll belegen, zusätzlich zu den Zöllen, die bereits in Kraft sind. Damit werden chinesische Waren bei der Einfuhr in die USA künftig mit 54% besteuert. Die israelische Armee verstärkt ihre Angriffe im Gazastreifen. Konkret weitet sie ihre Bodenoffensive im Norden aus. Bei Einsätzen in Gazastadt seien Terroristen ausgeschaltet und Infrastruktur der islamistischen Hamas zerstört worden. Die palästinensische Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldet, mehrere Dutzend Menschen seien bei israelischen Luftangriffen getötet worden. Zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Israel Katz davon gesprochen, dass umfangreiche Gebiete im Gazastreifen erobert und zu Sicherheitszonen umfunktioniert werden sollten. Israel hatte erneut die Evakuierung mehrerer Gebiete im Gazastreifen angeordnet. Das Bundesgericht hat das Urteil gegen den israelisch-französischen Bergbauunternehmer Benny Steinmetz bestätigt. Die Vorinstanz hatte Steinmetz wegen Bestechung fremder Amtsträger zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem hatte die Vorinstanz eine Schadenersatzzahlung von 50 Millionen Franken angeordnet. Da gab das Bundesgericht der Beschwerde von Steinmetz recht. Die Höhe des Schadenersatzes muss jetzt neu definiert werden. Die Straftaten von Steinmetz gehen auf die Jahre 2006 bis 2012 zurück. Es ging dabei um Schürfrechte von Eisenerzlagerstätten in Guinea. Steinmetz soll einer Ehefrau des guineischen Präsidenten mehrere Millionen Dollar gezahlt haben. Es bleibt dabei, das UVEC, das eidgenössische Mediendepartement, hat die Konzession für das Regionalfernsehen in der Region Biel erneut an Kanal B vergeben. Das heißt es in einer Mitteilung des Bundes. Das Departement hatte die Konzession im Januar 2024 erstmals an Kanal B vergeben. Gegen diesen Vergabeentscheid legte die bisherige Konzessionärin Tele Bilingue Beschwerde ein. Das Bundesverwaltungsgericht stellte danach fest, dass beide Bewerbungen weitgehend gleichwertig seien und wies den Fall ans UVEC zurück. Dieses kam bei der Neubeurteilung zum Schluss, dass Kanal B die Medienvielfalt in der Region stärker bereichere als Tele Bilingue. Denn Kanal B sei strukturell unabhängiger. Tele Bilingue gehört zur Gassmann-Gruppe, zu der auch das Bieler Tagblatt und der Radiosender Kanal 3 gehören. Gegen den Entscheid kann erneut Beschwerde eingereicht werden. In der Schweiz waren Ende März etwas weniger Menschen arbeitslos als noch im Februar, das sagt der Bund. Knapp 133.000 Menschen waren in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, also auf dem RAV, als arbeitslos gemeldet, knapp 3.000 weniger als noch einen Monat vorher. Die Arbeitslosenquote ist hingegen gleich geblieben mit 2,9%. Die Schweizer Hotels haben im Februar zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr wieder weniger Übernachtungen verzeichnet. Die Logiernächte nahmen um knapp 3% ab im Vergleich zum Februar letztes Jahr. Insgesamt wurden 3,4 Millionen Logiernächte gezählt. Grund für diesen Rückgang seien die Gäste aus der Schweiz. Sie haben deutlich weniger in Schweizer Hotels gebucht als noch letztes Jahr, schreibt das Bundesamt für Statistik. Positiv sieht es weiterhin bei Gästen aus den USA aus. Da gab es eine kräftige Zunahme der Logiernächte im Vergleich zum letzten Jahr. Und das Wetter heute Nachmittag und morgen scheint die Sonne den ganzen Tag. Erst gegen am Morgenabend ziehen im Osten Wolkenfelder auf. Es wird jeweils warm mit 20 bis 23 Grad.
Parlez-vous français? Wenn ja, wann haben Sie es gelernt? Schon in der dritten Klasse in der Schule, in der fünften oder erst ab der Oberstufe? Die Frage, wann welche Fremdsprache gelernt werden soll, führt immer wieder zu Diskussionen, auch politischen. Gerade das Frühfranzösisch steht zur Debatte. Jüngst hat das Kantonsparlament Appenzell-Ausserrhoden darüber diskutiert und beschlossen, dieses abzuschaffen. Noemi Ackermann.
Zum Auftakt der Sitzung begrüßte der zuständige Bildungsdirektor Alfred Stricker die Parlamentarier und Parlamentarierinnen entsprechend dem Sitzungsthema.
Monsieur le Conseil cantonal Appenzell-Ausserrhoden, Monsieur le Président, kann man so sagen, oder? Oder vielleicht auch, wenn ich auf die Rechtsseite schaue, Monsieur le Landamann. Ob es ein französisches Wort gibt für Landamann, weiss ich nicht.
Die Debatte im Kantonsparlament war emotional. Ab wann soll Französisch unterrichtet werden? Die parteiunabhängige Kantonsrätin Sandra Weiler hatte den Vorstoss mit eingereicht.
Unser Ziel ist es, Kind und den Lehrpersonen die Möglichkeit zu bieten, in der Primarschule den Fokus wieder auf Grundkompetenzen zu legen und die Überforderung der Kinder zu vermeiden.
Unterstützung kam vor allem von bürgerlicher Seite, etwa von Astrid Bischoff von der FDP.
Es geht nicht darum, das Französisch abzuschaffen. Wir wollen aber die Effizienz von unserem Bildungssystem optimieren.
Daher sei es richtig, erst später in der Oberstufe Französisch zu lernen. Auf der anderen Seite, bei der SP sah man gar den nationalen Zusammenhalt gefährdet, so sagte Judith Ecker.
Es ist ein Signal an die Westschweiz. Es ist ein zweites Signal an die Westschweiz, dass wir Englisch vorziehen. Und das ist für unsere Compatrioten und in SVP-Deutsch wahrscheinlich Miteidgenossinnen und Miteidgenossen ist es ein Signal. Es ist ein Schlag ins Gesicht von der Romandie.
Schlussendlich stimmte das Kantonsparlament der Motion zu. Diese verlangt, dass Französisch erst ab Oberstufe unterrichtet werden soll. Die Debatte in Appenzell-Ausserrhoden ist nicht die einzige, die aktuell läuft. Auch in anderen Kantonen sind Vorstöße hängig. Und das, obwohl die Bundesverfassung den Kantonen vorschreibt, dass die Schulsysteme harmonisiert werden müssen. Die kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren EDK hatten sich zudem 2004 auf eine Sprachenstrategie verständigt, die vorsieht, dass eine zweite Landessprache und Englisch ab Primarschulstufe unterrichtet werden. Der Präsident der EDK, der Walliser Christoph Dachble, schreibt auf Anfrage, die Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts sei nicht nur die Umsetzung des Verfassungsauftrags, sondern auch eine wichtige Grundlage für den Zusammenhalt der Schweiz. Ja zu zwei Fremdsprachen auf Primarstufe, sagt auch der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, LCH, wie der Leiter Pädagogik Beat A. Schwendimann sagt.
Der LCA hat sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass zwei Fremdsprachen umgesetzt werden, insbesondere mit dem Fokus auf einer Landessprache.
Es brauche genügend Unterrichtsstunden pro Woche, so der LCH. Dafür wiederum bräuchte es genügend ausgebildete Lehrpersonen. Aber die fehlen, so Beat A. Schwendimann.
Es ist schwierig, qualifizierte Lehrpersonen auf der Primarstufe zu finden, die Französisch unterrichten können, weil an gewissen PHs Französisch als Fremdsprache abgewählt werden kann, zugunsten zum Beispiel vom Englisch, das deutlich beliebter ist.
Das führe dazu, dass immer wieder auch Lehrpersonen Französisch unterrichten würden, die dafür gar kein Diplom hätten. Wenn die Qualität des Sprachunterrichts durch zu wenig ausgebildete Lehrpersonen leidet, werden Rufe nach Abschaffung von Französisch auf Primarschulstufe wohl noch lauter.
Inlandredaktorin Noemi Ackermann. Auch im Kanton Schwyz steht das Frühfranzösisch zur Diskussion, wie heute bekannt wurde. Die Verschiebung in die Oberstufe soll geprüft werden. Die Abschaffung des Frühfranzösisch in Appenzell-Ausserrhoden wurde, Zitat, als ein Schlag ins Gesicht der Westschweiz kritisiert. Ich habe vor der Sendung unseren Westschweiz-Korrespondenten Roman Fielinger gefragt, wird das wirklich so wahrgenommen?
Nun, begeistert ist man nicht, aber einen Aufschrei hat diese Entscheidung des kleinen Halbkantons Appenzell-Ausserrhoden in der Romandie auch nicht ausgelöst. Man hat sich hier in der Westschweiz ein Stück weit daran gewöhnt, dass viele Deutschschweizer Kantone in der Primarschule zuerst Englisch einführen und erst dann Französisch. Mir scheint, man nimmt hier die Ostschweizer Skepsis gegenüber dem Frühfranzösisch zur Kenntnis, wenn auch mit einem gewissen Unverständnis.
Und umgekehrt, wie sieht es in der Romandie aus? Ist das Frühdeutsch ähnlich umstritten wie Frühfranzösisch in der Deutschschweiz?
Nein, interessanterweise nicht. Alle frankophonen Kantone beginnen bereits in der dritten Klasse mit dem Deutschunterricht und erst in der fünften mit Englisch. Ich habe den Eindruck, Deutsch sei in der Romandie sogar eher auf dem Vormarsch. Im Kanton Neuenburg zum Beispiel treibt man ein ehrgeiziges Immersionsprojekt in der Primarschule voran. Knapp ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler dort lernen auch Mathe oder Geschichte auf Deutsch. Und im Kanton Waadt spricht man sogar darüber, Schweizerdeutsch in der Primarschule zu unterrichten.
Gleichzeitig gelten die Romos ja als ausgesprochene Deutschmuffel. Stimmt das?
Es ist schon so, es gibt kaum Romos, die beispielsweise in Gesprächen mit mir auf Deutsch wechseln würden. Andererseits höre ich vor allem von jüngeren Leuten in der Romandie immer wieder, wir mögen Deutsch zwar nicht besonders, aber wir wissen, dass es für unsere berufliche Zukunft wichtig ist. Viele hier sind sich bewusst, dass sie mit Französisch innerhalb der Schweiz in der Minderheit sind und dass sie im Arbeitsleben mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann Deutschsprachigen begegnen werden. Zudem ist Deutsch zu können in der Westschweiz auf dem Arbeitsmarkt ein gutes Argument bei Stellenbewerbungen.
Die Tatsache also, dass Deutschschweizer und Romos sich oft auf Französisch oder Englisch und eher selten auf Deutsch unterhalten, was hat das mit uns Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern zu tun?
Ich habe genau diese Frage vor kurzem Raphael Bertele gestellt, der ist Professor für Mehrsprachigkeit an der Universität Freiburg. Und er meinte, da wir Schweizerdeutsch als Muttersprache hätten, sei bei uns die Loyalität zur deutschen Standardsprache wohl kleiner als jene der Romans zum Französischen. Die Romans können bei einem Gespräch mit Deutschschweizern ja in ihrer Muttersprache bleiben, während wir so oder so die Sprache wechseln und Hochdeutsch sprechen müssen. Das begünstigt wohl, dass wir Deutschschweizer eher die Sprache wechseln als die Romans.
Westschweiz-Korrespondent Roman Fielinger. Uhr, Rendezvous gleich hier bei uns. In Italien erfinden sich die Lega und ihr Chef Matteo Salvini einmal mehr neu, Richtung rechts. Und das führt zu erheblichen Spannungen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Analyse. Der lange Arm von Donald Trump reicht bis zur ETH. Die Hochschule hat einen Fragebogen erhalten, wie sie mit Inklusion und Gleichstellung umgeht. Die Antwort der ETH gleich im Rendezvous. Und dann? Noch ist die Schweinepest nicht in der Schweiz aufgetreten. Es scheint aber nur eine Frage der Zeit. Hunde und Drohnen kommen zum Einsatz. Im Bündner Südtal Misox wird der Ausbruch der Seuche bei Wildschweinen geübt. Die Reportage später in der Sendung. Grönland, die größte Insel der Welt, steht weiter im Mittelpunkt eines geopolitischen Dramas. Vor knapp einer Woche besuchte US-Vizepräsident J.D. Vance die Insel und teilte verbal gegen Dänemark aus. Dänemark habe zu wenig in Grönland und seine Sicherheit investiert. Deshalb würden die USA die Kontrolle über Grönland haben wollen. Nun eilte gestern Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf die Insel, um ihre Haltung gegenüber den US-Übernahmeplänen deutlich zu machen.
You cannot annex another country, not even with an argument about international security.
Man könne nicht andere Länder annektieren, auch nicht mit dem Argument der internationalen Sicherheit, so Mette Frederiksen. Frage an unseren Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann. Verändert die Kontroverse um Grönland in Dänemark gerade etwas ganz grundsätzlich?
Ja, und das in einem Ausmaß, das bis vor kurzem so noch völlig undenkbar war. Dazu gehört also einmal dieser feindliche Anspruch auf einen Teil des dänischen Territoriums durch die USA, das ja jenem des russischen Präsidenten auf die Ukraine um ein Vielfaches übersteigt, was die Fläche betrifft. Und dazu gehört auch die wachsende Einsicht in Kopenhagen, dass bald 98% der Fläche des dänischen Königreiches verloren gehen könnte, gelingt es jetzt nicht, das lange sehr angespannte Verhältnis zur früheren Kolonie sehr schnell auf eine neue Grundlage zu stellen. Also Dänemark versucht sich gerade nach Kräften eigentlich aus diesem Albtraum aufzuwachen.
Ist auch innerhalb der Politik von Grönland ein starker Schulterschluss zu beobachten?
Ja, das ist sicherlich eines der wenigen wirklichen Lichtblicke jetzt gegenwärtig in diesem Drama. Denn nach Jahrzehnten jetzt großer Uneinigkeit über den einzuschlagenden Kurs in Richtung Unabhängigkeit haben sich nun 4 von 5 Parteien im grönländischen Parlament auf einen gemeinsamen Kurs geeinigt. Und der heißt, dass man eben die staatliche Unabhängigkeit als gleichberechtigtes Mitglied in der Reichsgemeinschaft zusammen eben mit Dänemark und den Färöerinseln anstrebt.
Beim letzten Besuch von dänischen Politikern gab es in Grönland Demonstrationen. Die Stimmung, sie war sehr schlecht. Überdeckt nun die gemeinsame Bedrohung USA all diese Streitigkeiten?
Ja, das tut sie wirklich im Moment. Und US-Präsident Donald Trump hat hier mit seinem aggressiven Kurs fast ein Wunder bewirkt, würde ich sagen. Was in den letzten Tagen zu sehen war an Bildern von Grönland, wie die grönländischen Spitzenpolitiker, also der bisherige wie auch der künftige Ministerpräsident, gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin eben Einigkeit markierten, das ist schon ziemlich etwas, eigentlich fast sehr, sehr Neues. Und sie haben auch eine Bildsprache verwendet, die darauf angelegt war, auch in den USA anzugekommen. Man ist also mit einem Kampfhelikopter auf ein Marineschiff des arktischen Kommandos im Fjord vor Nuuk geflogen und hat dort eine Medienkonferenz gemacht, um eben dieses Signal zu senden.
Und trotzdem, solche Misstöne zwischen Dänemark und Grönland, die lösen sich ja nicht einfach so in Minne auf.
Nein, und die gibt es auch wirklich auch jetzt immer noch. Also man hat das vor allem in dieser Woche gespürt durch eine Erklärung der grönländischen Außenministerin Vivian Motzfeldt. Sie sagte, dass dieser Besuch der dänischen Ministerpräsidentin verfrüht sei, weil die neue Regierung noch nicht konstituiert ist und überhaupt auch unpassend sei. Und sie hat auch ein sehr aufsehenerregendes Interview gegeben, nämlich einer chinesischen Parteizeitung, in der sie sagte, buchstäblich, sie wolle als grönländische Ministerpräsidentin lieber mit China zusammenarbeiten als mit den USA. Und dazu muss man vielleicht sagen, dass eben, was Grönland betrifft, vor allem der Fischereiexport sehr zentral ist. Fast 90% der Exporteinnahmen und gut die Hälfte alles Fischexportes geht eben nach China, ein Drittel etwa nach Europa und nur 1% heute in die USA.
Was ist Ihre Einschätzung? Haben die USA erst angefangen? Werden sie den Druck noch weiter erhöhen?
Ja, ich denke, was wir jetzt erleben, ist wahrscheinlich erst ein Vorspiel eines geopolitischen Dramas, dass sehr vieles in den kommenden Jahren gerade in der Arktis umkrempeln könnte. Und das haben auch die Gesprächspartnerin Nuuk, allen voran Mette Frederiksen, auch so gesehen. Sie sprach davon, dass eigentlich der eigentliche Sturm über Grönland und dem dänisch-amerikanischen Verhältnis noch gar nicht begonnen hat. Und man könnte eigentlich so sagen, dass wirklich mit Donald Trump jetzt im Weißen Haus sich eben Grönland, Dänemark, aber auch Europa nun sehr schnell sehr warm anziehen muss.
Einschätzungen von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Vielen Dank. Die italienische Lega-Partei versteht Einwanderung als Invasion und Italien als ein unterdrücktes Land, das sich selbst verteidigen muss. Angeführt wird die rechtsnationale Partei schon seit 12 Jahren von Matteo Salvini und daran dürfte sich nichts ändern, denn die Lega ist ganz auf ihn zugeschnitten. Was sich geändert hat, in den letzten Wochen führte Salvini die Lega nochmals ein Stück weiter nach rechts. Das wiederum führt innerhalb der rechten Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu erheblichen Spannungen. Diese dürften an diesem Wochenende am Kongress der Lega offensichtlich werden, analysiert Italien-Korrespondent Franco Battel.
Matteo Salvini verhöhnt den französischen Präsidenten Macron und die Präsidentin der EU-Kommission von der Leyen. Salvini lobt US-Präsident Trump oder Marine Le Pen über den grünen Klee. Von einer europäischen Wiederbewaffnung will der Lega-Chef rein gar nichts wissen und Trumps Zölle hält er für weniger gefährlich als die strengen Umweltvorschriften der Europäischen Union. Das sind Ansichten, wie sie andere Parteien am rechten Rand auch vertreten. Nur, Matteo Salvinis Lega ist nicht in der Opposition, sondern eingebunden in die Rechtskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Und in dieser Koalition gibt es noch andere, weit gemäßigtere Meinungen. Die vom verstorbenen Silvio Berlusconi gegründete Forza Italia ist in der gleichen Parteienfamilie wie von der Leyen's Christdemokraten. Forza Italia begrüßt denn auch höhere Ausgaben fürs Militär, um Europa unabhängiger von den USA Donald Trumps zu machen. Aber auch bei innenpolitischen Themen liegt man über Kreuz. So will Forza Italia die Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer erleichtern, die Lega aber ist strikt dagegen. Zwischen den beiden Streithähnen laviert Premierministerin Meloni zunehmend hilflos. Ihre politische Linie liegt irgendwo zwischen Trump und von der Leyen. Ein Spagat, der in Zeiten von US-Strafzöllen nun ganz schwierig wird. Darum frohlockt Italiens Opposition. Die Regierung Meloni sei tief gespalten und womöglich bald am Ende. Allerdings ist die linke Opposition genauso uneins wie die rechte Regierung und stellt derzeit kaum eine Gefahr für Meloni dar. Zudem hat die Rechtskoalition viel Erfahrung darin, Konflikte, kurz bevor sie ganz eskalieren, unter den Teppich zu kehren. Darum ist ein Sturz Melonis unwahrscheinlich. Und trotzdem hat sich in der italienischen Politik etwas verändert. Die Gegensätze in der Regierung lähmen Meloni. Ihr Elan und ihre Kraft sind verflogen, viele ihrer Projekte blockiert. Zum Beispiel die Flüchtlingslage in Albanien oder ihre ambitionierte Regierungsreform. Und sollte nun wegen des Zollstreits eine Wirtschaftsflaute oder gar Krise drohen, der Druck würde nochmals merklich steigen. Nach ihrem fulminanten Start ist Meloni auf italienisches Normalmaß geschrumpft.
Nicht nur Zölle beschäftigen den US-Präsidenten Donald Trump, sondern auch Programme für Diversität, Gleichheit und Inklusion. Trump will solche Programme aus Verwaltung, Forschung und Wirtschaft verbannen. Ins Visier ist dabei auch die ETH Zürich geraten. Sie erhielt im Zusammenhang mit einem von den USA mitfinanzierten Projekt einen Fragebogen. Nun hat die ETH entschieden, wie sie mit dem Druckversuch umgehen will. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
Geld aus den USA fließt in insgesamt 14 Forschungsprojekte an der ETH Zürich. Aber nur zu einem hat die Hochschule einen Fragebogen erhalten. Die US-Behörden wollen wissen, ob sich das Projekt mit der Politik von Präsident Trump verträgt oder besser mit seinem Kulturkampf, zum Beispiel gegen Minderheitenförderung und Gender- oder Diversitätsprogramme. Welches Projekt im Visier der USA ist, sagt die ETH nicht. Doch gegenüber Radio SRF gibt Sprecher Simon Zock jetzt bekannt.
Die ETH Zürich hat sich entschieden, diesen Fragebogen nicht zu beantworten. Wir sind zum Schluss gekommen, dass die darin geforderten Informationen in keinem Zusammenhang mit dem betroffenen Forschungsprojekt stehen. Und grundsätzlich ist ein solches Reporting in der wissenschaftlichen Praxis nicht üblich.
Die ETH beruft sich unter anderem auf die Unabhängigkeit der Forschung und zeigt den USA die kalte Schulter. Ob das Folgen hat, ist offen.
Uns wurde nicht dargelegt, was die Konsequenzen wären, wenn wir diesen Fragebogen nicht ausfüllen. Daher können wir das nicht beantworten.
Eine Umfrage bei allen Schweizer Universitäten zeigt, mehrere Unis erhalten Gelder aus den USA für Forschungsprojekte, die Universität Bern zum Beispiel im Bereich Weltraumforschung. Doch Stand jetzt hat keine andere Hochschule einen Fragebogen erhalten. Entsprechend entspannt sind die Hochschulen zurzeit. Ja, möglicherweise profitieren sie sogar von Trumps Kulturkampf. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA überlegen sich, wegzuziehen wegen des politischen Drucks und wegen Budgetkürzungen. Nun bestätigen erstmals Schweizer Hochschulen, sie würden vermehrt von US-Forschenden kontaktiert. Die Uni Genf berichtet das und die ETH Lausanne. Forscherinnen und Forscher aus den USA würden sich vermehrt bewerben in Lausanne, sagt Sprecher Emmanuel Barrault.
Oui, alors effectivement, l'EPFL a remarqué que le nombre de candidatures spontanées de chercheurs et de chercheuses en provenance des États-Unis avait augmenté ces dernières semaines.
Der Zusammenhang mit der Trump-Politik sei klar. Manche Forschende würden das ganz offen sagen. Sie sehen in Europa bessere Perspektiven für ihre Forschung als in den USA.
Il y en a qui le disent clairement, oui, qui pensent qu'ils auront plus de chances de pouvoir poursuivre leurs travaux sur le continent européen qu'aux États-Unis.
Bei besonders spannenden Bewerbungen versuche die ETH, das Verfahren zu beschleunigen. Bevorzugt gegenüber der Konkurrenz würden US-Forschende aber nicht und es gäbe auch kein Programm, um sie gezielt anzulocken. Doch 12 Ständerätinnen und Ständeräte von links bis rechts wollen genau das. Der Bundesrat solle sich aktiv um US-Forschende bemühen, fordern sie in einem Vorstoß im Parlament, auch mit finanziellen Anreizen. Bei Wissenschaftsminister Guy Parmelin aber dürften sie kein Gehör finden. Auf Anfrage lassen seine Leute ausrichten, ein Rekrutierungsprogramm für US-Forschende sei nicht geplant, die Schweizer Hochschulen seien attraktiv genug.
Dominik Meyer. In der Lombardei in Italien geht die afrikanische Schweinepest um. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das Virus auf den Süden der Schweiz überspringt. Für den Menschen ist die Schweinepest zwar ungefährlich, für Haus- und Wildschwein jedoch tödlich. Und deshalb wurde in den letzten Tagen der Ausbruch der Seuche bei Wildschweinen im Bündner Südtal Misox geübt. Tessin-Korrespondent Ivan Santoro.
Peter Mon startet die Drohne. Der Drohnenexperte sucht das Gelände nach den ausgelegten Wildschweinkadavern ab. Mon beobachtet den Drohnenflug über den Bildschirm und gibt dem Drohnenführer an der Fernsteuerung Instruktionen.
Mach nochmal ein bisschen, noch ein bisschen.
Der Vorteil mit der Drohne ist, bei großflächigen Absuchen können wir sicher schneller und effizienter mithelfen, weil dort haben wir die Fläche, wir können mit der Drohne verschiedene Größen variieren, wir haben eine Zoom-Kamera und können die Flächen abfliegen.
Allerdings ist es für die Drohne schwierig, ein totes Tier zu finden, gerade jetzt, wo die Temperaturen wieder ansteigen. Die Wärmebildkamera nütze da nichts, sagt Zivilschutzinstruktor und Drohnenexperte Mon.
Bei Kadaver ist es das Problem, dass wir keine Temperaturunterschiede haben und dementsprechend können wir auch nicht evaluieren, wo das entsprechende Tier liegt. Da ist sicher eine Hundestaffel ein bisschen besser.
Die modernste Technik kann also nicht gegen die Spürnase eines Hundes ankommen. So hat denn der putzige kleine Lagotto den Wildschweinekadaver problemlos aufgespürt, wie der Hundeführer aus dem Thurgau erklärt.
Wir haben diese ganze Flanke hier bis rauf, etwa 2,5 Stunden. Und dann sind wir in Rovaredo unten.
Aber auch die Drohne hat den Kadaver letztendlich gefunden. Zur Zufriedenheit vom Bündner Kantonstierarzt Jochen Beard, der die Übung geleitet hat.
Also der Kern war effektiv Erfahrungen zu sammeln in der Suche von Wildschweinekadavern, weil das ein extrem wichtiges Element ist in der Bekämpfung von afrikanischer Schweinepest, auch in der Verhinderung des Übertrags auf Nutztierbestände. Und da haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Wildschweine sind die wichtigsten Überträger der afrikanischen Schweinepest. Und weil sie sich in Südbünden und vor allem im Tessin rasant vermehren, schießt man mittlerweile die Tiere das ganze Jahr über. Im Tessin habe man im letzten Jahr über 3000 Tiere erlegt, sagt der Tessiner Kantonstierarzt Luca Baccarini, welcher die Übung im Nachbarkanton Graubünden interessiert mitverfolgt. Zwar sei es bisher nicht gelungen, die Population in Tessin zu verringern, aber es bleibe das Ziel.
Weil umso weniger Wildschweine im Tessin vorhanden sind, umso unwahrscheinlicher ist, dass die Seuche da ist, dass sie schnell sich verbreitet.
Dasselbe macht man auch im Kanton Graubünden. Weil es keine Impfung gegen die Schweinepest gibt, hilft nur Prävention. Und dies bedeutet eben, die Wildschweinbestände klein zu halten. Denn ist die Seuche mal da, ist es schwierig, diese zu bekämpfen, wie das Beispiel Italien zeigt. Mittlerweile liegt der Wildschweinkadaver bei der lokalen Kadaverstelle. Eine Tierärztin untersucht das Tier.
Also wir nehmen 2 Tupferproben, das sind so Tupferproben, entweder Bluttupfer oder aus der Milz.
Diese Proben gehen dann im Ernstfall mit Blaulicht nach Bern ins Labor, wo innerhalb 24 Stunden das Schweinepestvirus nachgewiesen werden kann. Mit dem Abtransport des Kadavers ist auch die Übung zu Ende. Unlängst wurden in Italien erkrankte Wildschweine 40 Kilometer vor der Grenze zum Tessin entdeckt. Dass die Schweiz sich vorbereitet, tut also Not.
Eins nach eins. Wir dürfen die Fehler der Männer nicht wiederholen, sagt Imke Wübenhorst. Sie ist Cheftrainerin der IB-Frauen und im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz Gast im Tagesgespräch. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Dominik Rolli.
China hat auf die neuen Zölle aus den USA reagiert und Gegenzölle verhängt. Auf Waren aus den USA will China ab nächster Woche Zölle von 34% erheben. Zudem plane China, bei der Welthandelsorganisation Klage gegen die US-Zölle einzureichen. Das teilt das Finanzministerium in Peking mit. Die Ankündigung aus China hat an den Börsen in Europa Turbulenzen ausgelöst. So verlor etwa der deutsche DAX zeitweise über 4%. Im tiefroten Bereich ist aktuell auch der SMI. Hier dürfte noch eine weitere News von heute Vormittag ausschlaggebend sein. Trump hat nämlich durchblicken lassen, dass er bald auch Pharmaprodukte mit Zöllen belegen will. Die Pharmabranche ist für den größten Anteil der Exporte der Schweiz verantwortlich. Und die ETH Zürich hat entschieden, einen Fragebogen der US